Willkommen zum Snogsalting Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen. Let's go! Okay, Nikolas, willkommen bei uns im Podcast. Ich habe schon so viel von dir gehört. Ich sehe dich täglich auf LinkedIn. Wahnsinn. Also, dass wir jetzt erst zueinander gefunden haben, ist schon ein kleines Wunder. Aber umso mehr freut es mich natürlich, dass du jetzt am Start bist. Deswegen Bühne frei, Nikolas. Schön, dass du da bist.
Super geil. Danke dir, Johannes. Ich habe auch schon tausend Dinge von dir gelesen, echt. Und auch als ich die Snogstory gesehen habe, es hat mega viele Dinge, die mich eigentlich an uns selber erinnert haben. Deswegen voll geil, dass wir mal zusammen reden.
Geil, Mann. Du hast einen, ähnlich wie wir, Online-Shop gegründet, zwar nicht mit Amazon-Vergangenheit, aber ich glaube, wir sind jetzt mal in der gleichen Überkategorie Bekleidung unterwegs. Was genau hast du gegründet? Was macht deine Firma?
Meine Firma heißt Nikin. Nikin ist eine Schweizer Kleidermarke, die pro verkauften Produkten Baum pflanzen lässt. Das haben wir gemacht, bevor die zweite Firma damit begonnen hat. Und nebst den Bäumen pflanzen geht es auch darum, um nachhaltige Mode bezahlbarer anbieten zu können. Also wir möchten einen guten Kompromiss zwischen Preis und Nachhaltigkeit hinbekommen. Sind nicht die Hardcore-Öko-Freaks, überhaupt nicht, aber Nachhaltigkeit liegt uns stark am Herzen. Und ja, haben im Dezember die 1 Million Baumgrenze erreicht.
Krank.
Und ja, das ist eine geile Marke. Das macht mich stolz, aber auch der Fuck macht mich stolz, dass wir ähnlich wie ihr mit 5.000 Franken oder sagen wir 5.000 Euro gestartet sind und echt komplett gebootstrapped. Und wir haben auch noch keine Bankdarlehen, hatten keine Investoren, sind jetzt 40 Leute, auch einige Millionen Umsatz und also muss man mit den 1 Million bäumen. Und ja, das ist geil. Und ich finde das Geilste, meine Passion, das ist so Online-Marketing, Marketing-Sales, zu verbinden mit eigentlich Purpose, also mit dem Pflanzen von Bäumen und ja. Macht voll Spaß. Ist seit zweieinhalb Jahren Vollzeit. Habe mich da entschieden, als wir 10 Leute waren, komm, jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt und ja, ist auf jeden Fall voll geil. Ja.
Krank, das ging jetzt ganz schön schnell. Ja. Wann hast du angefangen mit dem ganzen Thema und wie kamst du vielleicht auch kurz und knackig auf die Idee?
Ich hatte selber schon ein paar Dinge gemacht. Ein Projekt, das hat Nikit geheißen. Da musste ich den Namen ändern, es war einfach so ein Turnsack und dachte, komm, ich mache mal was Neues. Hab dann einen Freund von mir, Kindheitsfreund, angefragt, Robin. Ist fast so wie mein Cousin. Wir nennen uns Cousins aber nicht. Also mein Vater ist sein Bruder Pate und sein Vater ist mein Pate und so weiter. Und haben uns bei einem Bier getroffen im Oktober 2016. Und beim Bier kam uns die Idee, komm, lass uns eine Wintermütze machen, weil es gerade Winter langsam war. Und er war gerade von Kanada nach Hause gekommen, hatte einfach ein Baumlogo im Kopf, wollte das auf ein Produkt tun und ich wollte irgendwie Stil mit Nutzen verbinden. Und dann, als wir dann die Wintermütze mit dem Baum hatten und überlegt haben, was ist der Nutzen, also der Stil ist ja klar, kam uns als Pfadfinder eigentlich ziemlich klar oder ziemlich schnell die Ideen sind, einen Baum zu pflanzen und einfach mal mit 60 Stück gestartet. Ja, und dann hat es gestartet.
Krass, yes. Und wann genau war das dann? Wann habt ihr so eure erste Mütze dann verkauft?
Und das war 11. oder 12. Dezember 2016.
Krass, also fast genau wie wir, also sogar noch 2-3 Monate später. Wir haben im 6. August 2016, das ist so unser Jahrestag.
Ach,
ich finde es irgendwie geil, in der Zeit sind so viele E-Commerce-Startups irgendwie das Leben entstanden. Es fühlt sich so an, als würden wir aus einer Generation Startup-Unternehmen kommen.
Definitiv, ja.
Verrückt. Wie macht man dann aber aus einer Mütze einen Unternehmen mit 40 Leuten und Millionen Bäume gekauft. So. Ist die Mütze sofort richtig geil angelaufen? Ist es super gut gestartet und dann habt ihr irgendwie mal einen Schal dazu genommen? Oder wie habt ihr das Ganze dann groß gedacht?
Also wir haben mit 60 Mützen gestartet, die waren nach 1-2 Tagen weg und wir dachten so, oh wow, das kommt gut an. Klar, die Hälfte der Mützen wurden von Freunden und Familie und Müttern gekauft, aber dann haben die schon wieder verkauft, bevor wir die nächsten hatten. Und irgendwie war dann Januar, also einen Monat später, nee, 3 Wochen später, dann haben die Brüder von Mitgründern mit reingenommen. Und ja, dann kam als nächstes ein T-Shirt, dann kam ein Badetuch, es kommt dann nach und nach dazu. Und ja, Bootstrapping war immer wichtig. Wir haben unsere Artikel meistens einen Tag vor Release eigentlich bekommen und mussten dann auf einem Tag noch Videos machen, Fotos machen, online stellen, Facebook-Ads aufsetzen. Und ja, vielleicht auch wichtig zu sagen, also Facebook-Ads war bei uns das A und O. Wir haben da, ja, ich weiß nicht, ob es noch möglich ist, damit irgendwie wirklich 5 bis 10 Franken oder Euro Tagesbudget gestartet und dann halt aufs Budget geschissen, sondern einfach nur auf den ROAS geschaut und nach oben skaliert, wie die holen. Und plötzlich da ja schon einige Tausende oder noch mehr von Franken ausgegeben, dachten so, okay, shit, irgendwie, hey, wir geben das aus. Aber nee, im Onlineshop ist mehr. Also es muss doch funktionieren. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, scheiß aufs Budget, sondern schau einfach nur auf den Return und dann das drauf skaliert. Und vielleicht noch wichtig zu sagen, zu Beginn ging es überhaupt nicht um Nachhaltigkeit, weil wir wussten gar nicht, was nachhaltige Mode überhaupt heißt. Bis dann die ersten Leute uns geschrieben haben, so, hey guys, schöne, tolle Idee, aber solange ihr Mützen aus China habt, irgendwie geht das ganze Thema Bäume, Pflanzen und so nachhaltig, bla bla bla, gar nicht auf. Dann haben wir mal rumgeschaut und gesehen, nachhaltige Mode ist teuer und hässlich, so ganz, ganz pauschal gesagt. Und haben dann gedacht, hey, das macht doch keinen Sinn, wenn sich junge Leute nicht nachhaltigere Mode leisten können, weil das sind ja die, die am längsten auf dieser Welt bleiben, das sind die, die die Zukunft mitgestalten sollen und sich dem bewusster werden sollen etc. Und dann haben wir noch diesen Punkt mit nachhaltiger Mode zu fairen Preisen oder bezahlbarer anbieten noch dazugenommen und das sind so die zwei wichtigen Dinge bei uns jetzt.
Was kostet bei euch so ein T-Shirt oder eine Mütze?
Ein T-Shirt kostet 29 Euro, eine Mütze 25 Euro. Also finde ich krass. Ziemlich fair für Made Absolut. In Europe, GOTS-zertifiziert, zumindest die Bierbombe, also das T-Shirt. Bei der Mütze arbeiten wir momentan mit Polylana, das ist eine nachhaltigere Alternative zu Acryl etc. Finde ich absolut fair. Also möchten da mit, keine Ahnung, Carhartt, Vans, DC, Nike, Adidas oder whatever mithalten und denke ich, können wir auch mehr oder weniger mit dem Preis.
Krass, wie habt ihr dann eure ganze Produktion, das war ja ein Riesenstep, oder? Wenn ihr eure ersten Sales gemacht habt, damals mit eurer China-Ware, ähnlich wie das ja bei uns ist, und wir stellen gerade um auf sehr nachhaltige Produkte und auch GOTS und alles, was du gesagt hast, daher bin ich gespannt, was ich heute alles von dir lernen kann, aber wie habt ihr es gemacht, auch in so einem frühen Stadium von eurem Unternehmen dann das Ganze so umzustellen, das stelle ich mir auch als Riesenherausforderung.
Also das war ultra schwierig. Also die ersten paar Produkte waren trotzdem teils noch aus Asien. Das Problem war halt, dass viele Hersteller, die gesagt haben, hey, MOQ, Minimum Order Quantities, Minimum, was weiß ich, 500 Kilogramm von Biobaumwolle in deiner Farbe, die du möchtest, wollten da auch nicht irgendwie 100 Shirts kaufen, die einfach gewhite-labelt sind und mit unserem Logo bedruckt. Also das kam nach und nach, um ehrlich zu sein. Also auch die ersten Shirts made in Europe waren dann noch nicht Biobaumwolle, waren Baumwolle und Polyester. Und dann war mal der nächste Step, okay, jetzt Biobaumwolle und Polyester, dann Biobaumwolle und recyceltes Polyester, dann GOTS-Zertifizierung. Das war alles nach und nach, Step by Step. Und auch vor 4 Jahren gab es mega viel oder mega wenige Hersteller, die wirklich an Nachhaltigkeit geglaubt haben. Also unser polnischer Mützenhersteller hat uns gesagt, ja, ich kann für euch schon eine Mütze machen aus recycelten Materialien, aber ihr wisst schon, ihr macht einfach Mützen aus Trash. Das ist Trash, oder? Und wir so, ja, nee, das ist nicht so. Und jetzt aber hat der, weil er da doch schon früh dann umgestellt hat, ultra viele Anfragen bekommen. Das ist wie so, ist echt krass viel gegangen in 2 oder 4 Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Was so deine Erfahrung oder deine Meinung dazu?
Boah, ich glaube, meine Meinung ist ja noch überhaupt nicht repräsentativ, weil aus 2 Gesichtspunkten. Nummer 1, ich mache das bei uns im Unternehmen nicht, diese ganze Supply Chain und Produktentwicklung. Und Nummer 2, wir sind gerade dabei. Da tue ich mir immer schwer, dann da groß Tipps zu geben. Aber das Big Picture sehe ich genauso wie du, dass in der Vergangenheit die Leute sich nicht so drum gekümmert haben. Und jetzt wird es immer mehr. Ich hatte das Gefühl, dass es heute vor einem Jahr so krass war wie noch nie. So dieser Drang nach Nachhaltigkeit oder der Wunsch und die Sehnsucht. Dann kam Corona und gefühlt in den Medien, weil es war ja, also ja so Friday for Future und so Nachhaltigkeit war gefühlt auch überall. Dann kam halt Corona und man merkt jetzt, ist halt Corona Thema Nummer 1, wenn man das jetzt mal einfach so auf den Punkt bringen will. Und ich glaube aber, sobald Corona hoffentlich bald mal vorbei ist, dass dann dieses Thema Nachhaltigkeit auch brutal nochmal an Fahrt gewinnt und nochmal in einer ganz anderen Sphäre, weil irgendwie durch Corona wurde uns ja, glaube ich, Gesundheit und Nachhaltigkeit steht für mich schon in einem ähnlichen Themenfeld. Weißt du, so die Leute
definitiv
sind so die, ja, so Softfaktoren oder so einfach essentielle Sachen im Leben werden wichtiger. Und ich glaube, genau das nehmen wir ja doch alle aus so einer Corona-Phase mit. Und daher glaube ich auch, die Umwelt wird nach Corona viel, viel wichtiger werden und dadurch das Thema sehr spannend und auch brutal. Ja, wir machen bei uns bei Snox auch ganz, ganz viele Gedanken, wie wir das so für uns das Thema auf einer ehrlichen, korrekten, guten Weise umsetzen können.
Cool. Also was ich noch sagen muss, Thema nachhaltige Materialien wird nicht stärker mit Corona, aber Thema lokal produzieren schon. Hat nur schon damit zu tun gehabt, dass plötzlich nichts mehr von China kam und viele dann auf europäische Hersteller zugingen. Und das Thema lokal konsumieren, ich glaube, das wurde schon ziemlich krass gepusht während dieser Zeit.
Wo genau produziert ihr? Du hast gesagt, Polen macht ihr dann auch, viele machen ja dann gerade so T-Shirt und Pulli auch aus der Türkei, Portugal oder wie sind eure ganzen Produktsupplier verteilt in Europa?
Also wir sind zwischen ja, Portugal und Türkei eigentlich. Also von Istanbul, Türkei bis zu Porto, Lissabon. Dazwischen haben wir, Spanien hatten wir noch, aber Lettland machen wir Socken, Rucksäcke und Taschen in Tschechien, Mützen und Body, Swimwear meine ich, in Bulgarien, Polen, Wintermützen, Handschuhe und so weiter. Serbien machen wir, glaube ich, unsere Max. Also ja, es ist eigentlich ziemlich verteilt, um jetzt zu sein.
Krass, wie managt ihr das? Also ich weiß es bei uns, wir haben eine Agentur, die das dann in China und Türkei sind so für uns die zwei Hauptansprechpartner. Aber wir haben quasi, lass es mal 15 verschiedene Socken sein und 5 verschiedene Boxershorts. Dadurch sind die verschiedenen Anzahl der Fabriken und auch die Komplexität ist bisher noch relativ überschaubar. Also wir haben eine Person bei uns, der den ganzen Lagerbestand macht und 2 in der Produktentwicklung. Ich stelle mir das bei euch viel, viel komplizierter vor, weil ihr viel mehr so Produktkategorien haben. Weil ein T-Shirt ist was ganz anderes als eine Mütze oder dann wiederum Rucksack. Und dann hast du noch die verschiedenen Länder, vielleicht mit verschiedenen Kulturen. Wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr dann 10 Leute in der Produktentwicklung oder wie managt ihr das Ganze?
Nee, ist schon ultra komplex mittlerweile, muss ich sagen. Wir machen nichts über Agenturen, weil da auch wieder, keine Ahnung, 10-20% Marge weggeht und dann ist es dann wiederum schwierig, gute Preise anzubieten. Wir haben, mein Mitgründer ist der genau für Produkt und Einkauf verantwortlich, er hat 3 Leute in der Produktentwicklung und einer im Einkauf erst seit August, jetzt kommt eine zweite Person dazu, weil das Thema Einkauf war in diesem Thema. Also wir waren konstant ausverkauft, weil wir einfach nicht nachkommen konnten und nicht genug nachbestellen. Also wir sind, sagen wir so, 5-6 Leute, aber ja, wir sind understaffed, um ganz ehrlich zu sein, in dem Bereich.
Ja. Geil. Für mich war es natürlich Musik in meinen Ohren und da würde ich jetzt gerne drauf eingehen. Dieses geile Marketing. Wie habt ihr es geschafft, irgendwie, dass eure Produkte ankamen und am nächsten Tag waren sie schon ausverkauft? Das ist ja Wahnsinn. Das ist so der Wunsch und der Traum von jedem Selbstständigen oder E-Commerce-Startups. Du hast es angesprochen, vor allem über Facebook-Ads. War es am Anfang einfach genau so, wie auch wir das wahrgenommen haben, damals aber eher auf Amazon? Es war halt so günstig, dass man halt, und das meine ich gar nicht böse, aber man konnte fast einstellen, was man wollte und das Creative konnte damals noch irgendwie im Wack sein oder sonst wie. Der CPM und die Klickpreise waren so günstig, dass du mit geilen Produkten, mit einer stimmigen Marke einfach geile Kunden gewinnen konntest? Oder sagst du schon, ihr wart von Anfang an da mega, mega stark drin und ihr habt vielleicht auch aus einem Umfeld so viel Erfahrung schon gehabt, dass es so funktioniert hat?
Ja, also ich würde definitiv sagen, dass das, was du sagst, stimmt. Also CPMs waren ultra tief. Wir haben für 5 Franken oder Euro Neukunden bekommen. Die Creators waren absolut beschissen. Ich habe sie wieder mal angeschaut. Aber bei uns hat noch reingespielt, dass wir, ich weiß nicht, ob wir in Europa vielleicht die Ersten waren, die das Thema ein Produkt, also Kleidungsstück gleich einem Baum waren. Und ja, haben halt einfach alles, haben halt doch ziemlich viel auch AB getestet. Also wir haben schon die Creators ziemlich schnell angepasst. Ziemlich schnell gemerkt, dass Authentizität und nicht so krass aufgenommene Videos besser ankommen als irgendwelche Videos, wo wir, keine Ahnung, 2, 3, 4.000, was auch immer Euro dafür ausgegeben haben und haben dann immer neue Dinge ausprobiert. Also kaum kamen Insta-Story-Ads, haben wir das ausprobiert, dann war es ultra günstig. Kaum kamen Messenger-Ads, haben wir das ausprobiert. Kaum wurde Pinterest, hat die im Dachraum die Ad-Plattform aufgebaut, haben wir es ausprobiert. Also das war halt wichtig. Ja, ist halt so typisch Gary Vee, Klischee-Style, Underpriced Attention, bla 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 bla. Aber es stimmt halt einfach schon, muss ich sagen. Und ja, jetzt mittlerweile ist es schwieriger, weil ja jede zweite Firma Bäume pflanzt. Aber ich glaube, jetzt sind wir doch an einem Level, wo wir doch viel weiter anders sind im ganzen Thema Performance Marketing und das hilft uns auch ziemlich stark. Also ja, also ich glaube, da geben wir anständig Geld aus und zum Beispiel, wenn Lockdown ist und alle Leute weniger Geld ausgeben, wie im letzten März, haben wir mehr ausgegeben und dann davon profitiert. Wir haben einfach häufig die richtigen Entscheidungen getroffen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja.
Geil, Mann, da geht mir das Herz auf. Genauso letztes Jahr April. Ich schwöre, ich rahme mir den ein. Eigentlich müssten wir bei uns hier einen Pokal ins Büro stellen. Im April letztes Jahr, da waren die CPMs sind so geisteskrank eingebrochen. Ja. Und ich weiß noch genau, wir haben montags morgens bei uns immer so Team-Meeting mit allen. Und da waren so diese erste Lockdown und so diese Panikstimmung. Und die erste Folie in dem Meeting habe ich gesagt, alle gehen gerade weg von Facebook. Wir werden unser Budget erhöhen, skalieren. Und der ROAS, das war geisteskrank. Da konntest du wirklich, geil. Das war wie ein Paradies. Da konntest du irgendwie von deinem Daily Budget sind wir in den 4 Wochen von 2000 Euro so auf 15, 16, 17.000 Euro hoch. Das war crazy. Also das war die geilste Zeit ever, muss ich wirklich sagen. Yeah. Das hat so viel Spaß gemacht. Du hast eben Gary Vee angesprochen mit Underpriced Attention. Ist schon inzwischen so ein Buzzword geworden und irgendwie auch von diesen ganzen, ich weiß nicht, möchte gern Agenturen und Marketern irgendwie ausgelutscht. Nichtsdestotrotz finde ich das genau den spannenden Ansatz und ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr ähnlich, dass wir gerne mal auf solche neuen Möglichkeiten aufspringen und Sachen ausprobieren, wie gerade auch mit TikTok-Ads etc. Was war jetzt in der Vergangenheit, würdest du sagen, so der krasseste Moment von dieser Underpriced Attention, wo du rein bist, ob es Pinterest-Ads wären oder Story-Ads, wo du gedacht hast, holy shit, ich gehe jetzt all in da und was hat euch da irgendwie krass mal auch im Volumen so krass weitergebracht?
Also bei uns war das krasseste, als wir das erste Mal am Black Friday indirekt mitgemacht haben. Wir haben da keinen Rabatt gegeben, sondern einfach 2 Bäume statt einem Baum gepflanzt. Und als ich da gesehen habe, wie insane, dass das abging und die Leute eigentlich ohne Rabatt trotzdem irgendeine krasse Kaufkraft hatten. Also da haben wir dann irgendwie die Budgets irgendwie für 10, 20, also nee, eigentlich nicht, wir haben es konstant alle halbe Stunde verdoppelt, weil wir gesehen haben, fuck, wir können machen, was wir wollen, es funktioniert einfach. Das war insane. Und sonst, was auch krass war Snapchat. Also ich war so krass erstaunt von Snapchat. Wir haben organisch Snapchat mal gekillt, gesagt, hey komm, das bringt sich organisch wachsen, ist scheiße, schwierig. Und dann aber Paid Ads laufen jetzt noch immer so verdammt gut. Das war so ein Moment, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir hier Vollgas, aber wir sind doch noch nicht auf dem Level von anderen Dingen. Day One TikTok Ads war bei uns auch crazy. Wobei ich muss sagen, Performance Marketing funktioniert zum Medium, aber das war ziemlich krass. Oder das krasseste war, wirklich Green Friday. Als wir ein Video gemacht haben, dass wir so ein paar Tage vor Black Friday, Green Friday abgeladen haben. Und das wurde einfach so kurz aufgenommen. Ich und Robin und Mikro haben in die Kamera gesprochen, 15 Sekunden, und es kam so verdammt gut an. Und das war die einfachste erstellte Ad, die wir je gemacht haben. Also das war auch so ein crazy Moment. Das war genau die Ad, die wir dann einfach die ganze Zeit das Budget verdoppelt haben, das war insane. Ja.
Wie viel habt ihr auf diese Ad gespendet dann?
Ich weiß nicht mehr. Irgendwas zwischen 30 bis 100k, ich habe keine Ahnung mehr, was ist. Das war vor ein paar Jahren, ja. Ja.
Oh, ich liebe diese Momente, wenn man den Hahn irgendwie aufdreht und man denkt so, ey, bitte kneif ich mal, ist es gerade real oder was geht hier ab? Und man ist so euphorisch und so aufgedreht und gehypt. Ich kenne das von Black Friday. Also da aktualisiert man so oft. Also
ja. Vielleicht noch eine geile Story. Einmal hatte unser Ads Manager irgendein Problem, ich weiß nicht. Und zwar hat immer bei Daily Budget von 5.454 Franken oder so, ging es nicht mehr weiter. Die Ads wurden weiter ausgespielt, aber der Spend ging nicht drauf. Und ich habe das 3 Tage angeschaut und dachte, das kann nicht sein. Und dann habe ich die erste Rechnung so gesehen und war alles okay und dann haben wir auch heraufgepusht, aber nach ein paar Tagen war es leider over. Aber das war so, shit, das kann doch nicht sein. Ich habe es nicht geglaubt, ich habe sogar einen Screen-Record, ich könnte auch die Beweisvideos davon schicken. Ich habe gereloadet und es ging einfach nicht drauf. Und nach der Rechnung war es okay, das war crazy.
Und wie hoch hast du das dann getrieben? Also
das war nur so 7.000, 8.000 oder so dann, aber trotzdem, weil ich hatte auch irgendwie ein bisschen Angst, so okay, aber wenn jetzt dann 20, 30, 40k und dann kommt Facebook auf dich zurück und sagt, hey, du musst das nachbezahlen, weil ich meine, dann, ich möchte ja nicht sagen nein und dann sagen sie, gut, dann bist du nicht mehr auf der Plattform, da hätten wir auch ein Problem und ja.
Aber es kam nie eine Rechnung.
Nee, nie. Das war echt ein crazy Moment. Ich kann es auch immer nicht glauben, aber ich habe es aufgezeichnet, die Rechnung angeschaut und es war echt so, also es war crazy. Ja.
Wahnsinn. Kannst du uns sagen, wie viel Umsatz ihr etwa im letzten Jahr gemacht habt, also dass man einfach mal eine Größenordnung bekommt, wie groß die Firma inzwischen ist?
Also wir haben letztes Jahr 13 Millionen Franken Umsatz gemacht. Das kann man durch 1,08 rechnen. Also 1 Euro ist 1,08 Franken. Also was ist das? Irgendwie knapp 12 Millionen Euro ungefähr.
Großes Respekt.
Ja, voll. Aber ihr seid auch in dieser Größe oder noch mehr. Ich weiß nicht, aber dort herum nicht. Ihr seid auch letztes Jahr zweistellig geworden, oder?
Ja, wir haben letztes Jahr 14,8 brutto gemacht, sind netto. Geil. 12,5 netto, sowas roundabout. Aber jetzt nur in Anführungszeichen jetzt mit der Hauptfirma, mit der Snox GmbH. Wir haben ja auch noch jetzt unser Café bald und unsere Beratung. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr so auf die 20 zugehen. Was sind eure Planzahlen?
Wir haben, wie gesagt, zwei Budgets gemacht. Das eine ist ohne Bankdarlehen, möchten endlich ein Bankdarlehen aufnehmen, weil Wachstum einfach zu schwierig wird, das zu finanzieren. Ohne das möchten wir auf 17 gehen. Mit Darlehen von der Bank wäre Ziel 24, 25. Könnten wir hinbekommen, glaube ich daran. Ja, wäre schon ein ziemlich starkes Wachstum, aber ich glaube fest daran. Das ist schon mal das Wichtigste am Ganzen. Ja.
Das wollte ich dich fragen. Wie habt ihr es geschafft, gebootstrapped zu sein und ohne Bankdarlehen? Weil wir sind ersteres, bootstrapped, aber wir mussten Bankdarlehen aufnehmen, weil wir konnten unsere Ware nicht finanzieren. Es ist ja, ich glaube, fast alle Zuhörer kennen das, die irgendwie selbst im E-Commerce tätig sind. Es ist ja immer so, du bestellst die Ware, musst am Anfang irgendwie direkt alles vorweg bezahlen. Dann kommst du an nach 60 Tagen, sage ich mal. Dann verkaufst du das noch über 50 Tage. Dann ist von der Bezahlung, bis du das Geld hast, dauert mal roundabout, mal bestimmt 100 Tage sind da schnell rum. Und dann musst du aber ja schon bei Tag 60, musst du ja schon nachbestellen, dass du entsprechend nicht ausverkauft bist. Ja. Daher war es bei uns so, und das ist, glaube ich, auch ein Learning, was viele mitnehmen sollten. Wenn du profitabel bist, bedeutet das noch lange nicht, dass du liquide bist. Also Liquidität und Gewinn ist was, das sind zwei komplette verschiedene Paar Schuhe. Daher meine Frage an dich. Wie habt ihr es geschafft zu bootstrappen und trotzdem irgendwie ohne Bankkredite zu machen? Da müsstet ihr ja brutal profitabel sein, dass ihr genug Geld einnimmt, um das Ganze zu pushen, oder habt ihr so gute Lieferanten, verbindlich Zahlungsziele, dass der Cash Conversion Cycle, nennt man das, also die Zeit vom ersten Geldwegfluss bis wieder Zufluss zum Unternehmen, das nennt man Cash Conversion Cycle. Wie habt ihr das geschafft?
Also es war eine Mischung aus allem, was du gerade angesprochen hast. Vielleicht muss ich auch noch sagen, wir waren 2018, das ist unser Geistesjahr, da sind wir vom 2017 300.000 Umsatz zu 2018 200 Millionen Umsatz, haben uns verzehnfacht und eine halbe Million Gewinn gemacht. Das war nice.
Alter.
Das war super nice, aber dieser Gewinn ist nicht viel größer geworden, sprich relativ gesehen nimmt unsere Gewinnmarge eigentlich ziemlich stark ab, deswegen ist es auch schwieriger. Aber wir sind gleich jedes Jahr um den August herum, geht unser Bankkontostand gegen null. Also das ist immer das Problem, weil da musst du die ganze Ware vorfinanzieren für Weihnachten. Wir haben aber mittlerweile doch sehr gute Verträge auch ausmachen können. Also wir bezahlen entweder 30% im Voraus und 70% im Nachhinein oder teilweise 100% im Nachhinein. Hat aber auch mit guten Beziehungen mit den Lieferanten zu tun. Und halt ultra wichtig ist, wir haben die Ware meist immer nur so, eben jetzt mittlerweile ist eine Woche oder so vor Release bekommen. Und das ist halt schon ultra stressig. Deswegen für Content und so haben wir jetzt mit Fotosamples gearbeitet, die wir 4 Wochen vorher bekommen. Aber wir hatten schon einige Releases, wo wir am Tag vom Release oder einen Tag später sogar erst die Ware bekommen haben. Also das ist so mühsam, aber das war wie notwendig. Also das war eine Mischung aus allem schlussendlich. Aber jetzt merken wir, shit, es geht nicht mehr. Also letzten Dezember, auch da hatten wir zu wenig Ware. Also wir haben immer zu wenig Ware, wenn wir am meisten verkaufen sollten. Ja.
Wahnsinn. Macht ihr dann aus Marketing-Sicht, wenn die Produkte irgendwie ankommen und dann 2 Wochen, bevor sie in Deutschland sind, geht ihr schon auf eurer Webseite auf Vorbestellung, dass der Kunde die Ware schon bestellen kann? Oder macht ihr so Drops, dass jeden Samstag, Sonntag so eine neue Kollektion oder neues Produkt kommt? Wie macht ihr das? Kommuniziert ihr das gegenüber dem Kunden?
Vorbestellung haben wir nie gemacht, auch Voranmeldungen, die wir teilweise dafür nehmen, um zu schauen, was wir bestellen. Aber haben wir schon 100-mal überlegt, was würde eigentlich absolut Sinn machen aus Cash-Sicht.
Total.
Macht ihr das?
Ja, wir machen das, aber nicht bei neuen Produkten, sondern wenn das Produkt ausverkauft ist, eine große Variante, machen wir immer inzwischen sogar 4 Wochen vorher, machen wir auf Vorbestellung und fast keine Beschwerden. Also kann ich nur jedem empfehlen für die Liquidität, Hammer. Und früher haben wir einfach nur, dass der Kunde seine E-Mail-Adresse eintragen kann, also E-Mail erhalten, sobald verfügbar. Und inzwischen machen wir Vorbestellung, dann hast du das Geld und dann ist halt auch geil, wenn die Ware da ist, dann gehen gleich mal irgendwie 200-300 Pakete raus. Es war schon technisch nicht so einfach, aber du arbeitest ja auch mit Samu zusammen. Der kann das dir, wie wir das gemacht haben, rüber kopieren. Funktioniert brutal gut. Also kann ich nur jedem empfehlen. Bei neuen Produkten machen wir es aber nicht.
Okay. Ja, sonst launchen wir einfach alle 3 bis 6 Wochen neue Produkte. Ja, und da wird es einfach rausgehaut, wenn es kommt, und dann gehen sie auch mega schnell weg. Aber das ist auch das Problem. Also wenn Produkte sind nach 1-2 Tagen weg nach dem Release und dann so, ja shit, dann haben wir wie extrem viel eigentlich Potenzial verloren. Aber ja, ich glaube, Thema Vorbestellung werden wir definitiv uns anschauen. Steht schon auf der Liste.
Ja. Geil. Wie ich meine das auch nicht böse, ich kenne jetzt eure Marke hier in Deutschland, weiß nicht, wie groß sie ist. Daher, wie ist der Umsatz?
Wir haben 2 Millionen Euro in Deutschland gemacht, nur ganz wenig, 50.000, 100.000 in Österreich und noch in Italien, Frankreich ein kleines bisschen. Und sonst Verteilung, also am meisten Kunden haben wir aus München, Berlin, Hamburg, fokussieren uns aber die nächsten Monate vor allem auf Baden-Württemberg, also Bayern, also München, Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg. Yes.
Wie versendet ihr aus der Schweiz nach Deutschland? Weil ich weiß, für uns als deutscher E-Commerce in die Schweiz zu verkaufen, ist auch ein riesengroßer Pain. Daher stelle ich mir jetzt auch andersrum sau schwer vor. Wie macht ihr das?
Es ist andersrum genauso mühsam, um ganz ehrlich zu sein. Weil das Problem ist, wir sind nicht Teil der EU und deswegen können wir nicht einfach irgendwie da frei herumschippen. Plus Versandkosten ultra teuer. Also zum Beispiel am Anfang hatten wir Preise für ein Paket irgendwie 15 Euro von der Schweiz nach Deutschland zu verschicken und da können wir einfach nicht profitabel verschicken. Dann haben wir gute Preise erhalten von UPS, ging es einigermaßen, aber wir haben auch bemerkt, wir müssen das ganze DDP verschicken, also dass das ganze Paket schon verzollt ist, dass der deutsche Kunde nicht noch irgendwie so einen scheiß Zollzettel bekommt, weil dann haben wir verloren. Und das war uns bewusst, es muss für einen deutschen Kunden so scheinen oder so sein, als hätte er bei einem deutschen Brand bestellt. Und sonst, wenn du es nicht hinbekommst, dann kannst du Cross-Border E-Commerce vergessen. Aber uns ist klar, wir werden früher oder später in Deutschland die Waren verschicken müssen, weil, also das macht auch keinen Sinn, zum Beispiel, wenn von Portugal dann irgendwie via Spanien, Deutschland in die Schweiz Produkte kommen, zahlen wir 7,7% Mehrwertsteuer beim Importieren, beim Exportieren zahlen wir wieder die 19% oder nee, jetzt 19% deutsche, also es ist einfach, es macht absolut keinen Sinn und es ist so mühsam.
Und könntet ihr nicht, keine Ahnung, ich will jetzt da nicht dreimal schlau klingen, aber könntet ihr nicht in Deutschland eine GmbH machen und dann die ganzen Produkte quasi wie so eine zweites Warenlager in Deutschland aufmachen? Dann müsstet ihr die Sachen erstmal nicht in die Schweiz irgendwie importieren und dann wieder rausschicken. Wäre das möglich? Weil dann müsstest du ja auch von Portugal irgendwie die, weil es innerhalb der EU ist, müsstest du ja gar nicht groß verzollen. Ist das eine so eine gängige Art oder Möglichkeit, wie das Schweizer machen, oder macht das keinen Sinn?
Nee, definitiv, du hast recht. Und das ist auch was wir machen werden in der Zukunft. Ein Schweizer Unternehmen, irgendwann mal E-Commerce-Unternehmen, die Cross-Border-E-Commerce machen, irgendwann mal stoppen sie es oder machen ein Lager in Deutschland auf. Und meistens 10 Kilometer weg von der Grenze, aber in Deutschland, weil du da noch spezielle Regelungen etc. hast. Und ja, wir sind einfach beim Finanzamt angemeldet, haben eine EORI-Nummer, UID und so weiter. Das mussten wir schon machen, aber haben noch keine GmbH oder so.
Dann, aber umgerechnet habt ihr letztes Jahr irgendwie 7, 8, 9 Millionen mal mindestens Umsatz in der Schweiz gemacht, oder?
Ja, also 11 Millionen in der Schweiz und 2 Millionen in, also nee, ein bisschen weniger als 11 Millionen in der Schweiz und 2 Millionen Euro in ja, primär Deutschland.
Aber wenn ich mir dann runterrechne, wie viele Einwohner hat die Schweiz? Oh, jetzt mit Allgemeinwissen.
Die Schweiz hat 8 Millionen Einwohner. Bezüglich Dichte ist schon ziemlich nice. Wir haben gewisse Städte in der Schweiz, wo jeder Vierte schon bei uns bestellt hat. Das ist crazy. Deutschland ist ein bisschen tiefer, leider.
Da wollte ich gerade sagen, so, wir haben zwar irgendwie 12, 13 Millionen vielleicht einen Schnapper mehr gemacht als ihr, aber in so einem Land wie Deutschland, da ist ja, sage ich mal, die Marktdurchdringung, sind wir ja ein Witz gegen euch. Ihr müsst ja in der Schweiz eine riesengroße Nummer sein. Also da muss ja fast jeder Schweizer mal was gehört haben von euch oder mitbekommen haben. Allein, ihr habt ja wahrscheinlich im letzten Jahr so, ich sag, zwischen 1 und 2 Millionen Euro wahrscheinlich mal auf Facebook mindestens ausgegeben. Also da hast du ja jeden Schweizer irgendwie 10, 20 Mal erreicht, oder?
Ja, ist schon so. Also wir haben in der Schweiz auch das Problem, dass unsere ersten Leute auf den Sack gehen ein bisschen, um ganz ehrlich zu sein. Aber das hat man irgendwann immer. Aber ja, es ist schon krass. In der Schweiz, wo wir eigentlich umsatzmäßig nicht mit den großen Teilen mithalten können, die großen Kleidermarken in der Schweiz, sind die von der Bekanntheit her doch super bekannt. Also ich glaube, man kennt uns in der Schweiz, aber lustig ist auch, viele kennen uns als die mit den Bäumen, also viele kennen uns so passiv, weil wenn du sagst, hey, kennst du Nikin? Ich bin nicht sicher, und wenn du sagst, weißt du, wir haben so einen Baum, die mit den Bäumen, das ist ein bisschen unser Problem, also wir sind bekannt als die mit den Bäumen und müssen da jetzt nicht nur Performance-Marketing machen, sondern auch ein bisschen mehr Richtung Branding langsam gehen, und das kommt jetzt dieses Jahr, ja.
Wie ist der Verlauf von der Performance-Marketing? Also wir merken, sehen wir in den Numbers von Monat zu Monat, wird es wirklich schwieriger. Also das ist ein absoluter Pain, weil zwei Sachen, aber kämpfen wir im Endeffekt gegen an. Eine Sache haben wir eben gesagt, so Marktsättigung, also diese Zielgruppen, die affin sind für eine Marke, die werden immer weniger, die haben jetzt schon irgendwie so penetriert. Und auf der zweiten Seite Facebook wird einfach immer teurer, viel mehr Wettbewerb und allem Möglichen drum und dran. Wie ist es bei euch in der Schweiz? Merkt ihr auch, dass die Preise für Facebook-Ads unglaublich stark nach oben gehen oder ist es noch relativ moderat?
Also es geht nach oben, aber ich würde es nicht unglaublich stark sagen, aber die letzten 12 Monate waren schon krass. Also ich sehe jeden Tag gefühlt 2 neue Schweizer Kleidermarken, die mir in den Insta-Story-Ads aufpoppen. Also es ist viel teurer geworden. Google ist auch teurer geworden, aber alle anderen Orte, Snapchat, TikTok, Pinterest ist immer noch super günstig. Ja, aber ich glaube, da wird es weiter so dahin gehen und deswegen ist halt wiederum das Thema Split, also der Test von verschiedenen Creatives und Zielgruppen und so weiter doch wieder relevant. Ja, aber der Witz ein bisschen bei uns ist, auf Facebook haben wirklich etwa jeden erreicht in der Schweiz, den wir können. Also am besten funktioniert bei uns kein Targeting, weil einfach ja, broad. Ja, das ist crazy, aber ich glaube, wenn der Pixel schon so crazy gefüttert ist, dann kannst du ihn einmal machen. Das ist bei uns in der Schweiz der Fall und deswegen, ja, gehen wir wieder zurück dahin, wo wir vor 2 Jahren waren. Einfach versuchen, über ein gutes Creative wieder zu bestehen, weil einfach nur, hey, wir pflanzen Bäume, hier ist ein schönes Video, reicht leider nicht mehr.
Krass. Wie ist die Umsatzverteilung? Wie viel macht ihr jetzt über Facebook, Instagram Ads? Dann noch die, ich sag's mal, sonstigen Kanäle mit Snapchat, TikTok, Pinterest und Google und auch E-Mail. Wie ist so der Marketing-Mix bei euch aufgeteilt?
Also wenn man nur Performance-Marketing anschaut, ist circa, ich würde mal sagen, 70% Facebook-Welt, 20% Google-Welt und 10% der Rest, also Snapchat, TikTok, Pinterest.
Und krass, so Dinge, aber dann ist so ja. Snapchat und so auch schon viel, also mit 10%?
Ja, also eben 3% ist Snapchat, 3% TikTok, 3% Pinterest, ganz grob gesagt. Also man hat auch schon einige Tausend von Euro da ausgegeben, aber ansonsten nebst dem geben wir nicht sehr viel Geld für anderes aus, um ehrlich zu sein. Wir beginnen jetzt damit, mit Budgets zu geben für größere Events, für größere wirklich Branding-Chance, wir werden neue Dinge ausprobieren. Influencer-Marketing haben wir letztes Jahr fast nicht gemacht, die Jahr zuvor schon. Also wirklich ein krasses nur Performance-Marketing-Jahr, aber das ändert jetzt, ja.
Wir schreiben ja ganz viel auf LinkedIn oder generell gerade in unserer Kommunikation. Wir sagen ja so, unsere Headline ist so Branding, 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 weil Bonding, wir glauben oder? Dran.
Nicht, ja, oder? Wie bitte? Ist ja doch Bonding, sagt ihr auch die ganze Zeit, oder? Wie heißt das genau?
Ja, genau. Bonding statt Branding, weil wir sagen, ja. Branding ist auch irgendwie so ausgelutscht, sondern mit Bonding meinen wir wollen die Leute an uns binden. So, wir glauben halt irgendwie dran, dass wir lieber 1000 Leute haben, die Hardcore-Fans sind, als genau, was du vorher gesagt hast, dass 100.000 Leute wissen, ah ja, irgendwie Nikin, ah, die mit dem Baum oder was war das nochmal? Weil, ja, das ist schon cool, wenn die Leute dich kennen, aber in der heutigen Zeit geht es, glaube ich, mehr darum, diese Hardcore-Community und Fans zu haben. Aber zurück zu meiner Frage, wie siehst du das ganze Thema? Weil wir sind, ich glaube, vom Kern sind wir beide, Nikin und Snox, sehr, sehr nah beieinander. Unsere krasse Wertschöpfung kommt aus dem Performance-Marketing. Wir haben geile Produkte, aber so wo wir uns oder wie wir uns schaffen, gegenüber den großen Haien oder den großen anderen Firmen zu behaupten, ist vor allem durch unsere gute Performance-Marketer und Performance-Marketing-Strategie. Aber ich glaube, dieses, ich nenne es immer Arbitrage-Modell, dass du irgendwie Produkte einkaufst, geiles Performance-Marketing machst und deswegen besser, schneller wächst oder so deine Nische hast, dass diese Lücke sich in den nächsten Jahren sehr, sehr stark auch schließen wird, weil viele andere Brands haben auch diesen Weg für sich erkannt. Es gibt immer Leute, die auch besser sind als du im Performance-Marketing. Auf der anderen Seite sehe ich auch, mit unserer Beratungsfirma, ey, da gibt's einfach riesengroße Brands da draußen, die geben einen Fick auf die Preise, die drücken so viel Geld in den Markt und machen dadurch die Ads so unprofitabel, dass, um auf den Punkt zu kommen, dass wir glauben, wenn du keine Marke hast, wirst du in 3 bis 5 Jahren, egal welche Plattform es bis dahin ist, aber keine Performance-Marketing mehr profitabel schalten können. Wie ist dein Blick da auf die Dinge?
Ich sehe das genau gleich. Das erste Mal glaube ich, dass jeder E-Commerce-Brand oder sagen wir mal D2C-Brand oder was auch immer, Performance-Marketing-Brand, irgendwann auch Branding machen muss. Und ich glaube, genau dass sich die Lücke schließen wird, also man hat schon bei Dropshipping sehr gut gesehen, dass Dropshipping noch immer funktionieren kann, aber so viel schwieriger geworden ist. Also irgendein Standard-Shopify aufgesetzter Store mit einfach Produkten, die günstiger sind als im physischen Retail-Bereich, geht nicht mehr gleich gut. Du brauchst da schon ein bisschen Branding. Ja, also deswegen, ich habe auch das Gefühl, dass jetzt noch 2, 3, 4, vielleicht 5, 6, ich weiß nicht, wahrscheinlich weniger Jahre gibt, wo man noch dieses Arbitrage-Modell ausnutzen kann, irgendeinen Käse-Shop machen kann und Ad-Shop und that's it. Aber danach geht alles über das Thema Mensch. Ich glaube, dass all diese Klischee-Dinge wie das Why von Simon Sinek und so weiter, ich glaube, das wird echt noch wichtiger. Und deswegen eben haben wir uns genau entschieden, hey, scheiß auf nur Performance-Marketing, es wird nicht funktionieren, langfristig müssen Branding machen. Und deswegen werden wir jetzt auch den Schritt machen in TV, wir haben noch nie TV-Werbung gemacht und werden jetzt das zum Beispiel machen, um Branding zu betreiben, aber auch um noch neue Leute zu erreichen und auch noch viele weitere Dinge. Macht die TV eigentlich?
Nee, tatsächlich, TV haben wir, hatten einmal, in Deutschland ist es sehr bekannt, dass ProSieben Sat.1 hat eine eigene Investitionsfirma oder so ein Investitionsvehikel, das heißt Seven Ventures. Und mit dem waren wir ein, zweimal in Kontakt. Da ist es oft so Media for Equity. Du gibst denen 15-20% ab und dafür kriegst du Summe X in TV-Geldern. Aber dafür haben wir uns immer dagegen entschieden. Und ich glaube, das würde ich auch keinem empfehlen, das zu machen, weil das sind scheiß Deals. Aber so ernsthaft haben wir uns da noch nie Gedanken drüber gemacht. Habt ihr da jetzt ganz konkret was geplant? Und wenn ja, auch, wie wird der TV-Spot dann aussehen?
Also um mehr zu sein, wir werden jetzt einfach unsere besten Top-of-the-Funnel-Ads einfach mal als TV-Spot testen.
Krass, geil. Nicht eine smarte Idee.
Also wir hatten so eine Ad letztes Jahr, wo jemand hat ein Nikon-Produkt angezogen, das ist ein Baum hinten hochgeploppt, so à la Scare-Moment. Und das waren Ads, die an neue Kunden gingen und irgendeinen ROAS von 3 hatte. Und das ist für Top of the Funnel, für uns ultra stark. Und die werden wir jetzt austesten für TV. Und ich bin gespannt darauf, weil bei Performance Marketing musst du die nächsten 3 Sekunden musst du auf absolut schon mal reinhauen. Und bei TV kannst du ein bisschen mehr Zeit lassen. Deswegen, ja, ich habe zu wenig Erfahrung, aber wir werden echt mit unseren Standard-Ads starten und einfach mal schauen, wie es funktioniert. Ja.
Was zahlt man für so eine TV-Werbung in der Schweiz?
Also der CPM ist zwischen 50 bis 100 Euro, würde ich sagen. Finde ich ultra viel. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, wie zu Randseiten einkaufen, sehr selektiv. Da gibt es Agenturen, die darauf spezialisiert sind, wo das Ganze runterkommt. Aber ja, ich bin ja auch noch nicht der Experte, aber ich hoffe, dass wir damit Erfolg das Ganze schalten werden. Weil mega viele eben, große E-Commerce, D2C-Brands haben gesagt, auch in der Schweiz, Paid Ads, ja, Performance Marketing, aber dann musst du einen Mix machen aus TV und das Performance Marketing. Eigentlich all about you, Zalando, whatever. Also es funktioniert schon, aber da brauchst du schon anständigen Spend, dass du da auch wirklich einen guten Effekt davon hast.
Wie viel werdet ihr da jetzt initial investieren in sowas?
Das, der erste Test ist nur 5.000 Euro. Aber ich meine, da sehen wir eigentlich mehr, kann man es auch tracken, weil es gibt ja coole Tools, wo du das Ganze auch tracken kannst, gehen die Visits auf der Webseite gleichzeitig hoch, wenn der Spot sekundengenau ausgespielt wird und so weiter. Und danach mal schauen, 50 bis 100 K sind wir schon bereit, hier rauszugeben. Vielleicht auch mehr, wenn es funktioniert. Also wir werden da ja merken, gehen unsere allgemeinen, geht die CTR rauf bei unseren Facebook-Ads, können wir günstiger über Performance-Marketing Kunden akquirieren, wenn gleichzeitig TV läuft, das werden wir vor allem anschauen, aber ja, let's see.
Geil, wann startet es? Ich muss mir eine Bietervorlage machen. Da will ich nochmal dir auf jeden Fall schreiben, weil ich glaube halt bei unseren beiden Produkte Fashion, das für jedermann. Also unsere beide Marke, würde ich sagen, ihr habt ja wahrscheinlich auch Kunden vom 18-jährigen Elisabeth bis zur 45-jährigen Monika oder so, kauft irgendwie jeder bei euch ein, wie auch bei uns. Daher glaube ich schon auch, dass TV auch für uns sehr spannend sein könnte.
Also wir sind sogar noch älter. Also wir möchten eigentlich 20- bis 30-Jährige ansprechen, aber ein Drittel der Kunden ist 35 plus, was ich krass finde. Und genau deswegen, ja, let's see. Ich glaube, ich werde dir definitiv Bescheid geben. Es wird im März sein, 5.000 Euro. Aber ja, ich kann echt noch nicht sagen, ob es gut sein wird oder nicht, aber ich bin ultra gespannt.
Krass. Jetzt noch zum Ende hin mal ein ganz anderes Thema, Personal Branding. So, ich glaube, das ist eine der häufigsten Fragen, wenn ich selber zu jemandem im Podcast zu Gast bin, immer fragen die Leute, hey Johannes, Personal Branding, wie stehst du dazu? Ich glaube, ich bin da auch einer der großen Account in Deutschland, irgendwie im Bereich E-Commerce, dank auch Ollis Arbeit und ich weiß, da haben wir ja auch gewisse Schnittmengen. Wie stehst du zum ganzen Thema Personal Branding? Weil ich auch sehe, du postest auch selber sehr, sehr viel, gibst dir da unglaublich viel Mühe. Wofür machst du das? Ist es einfach aus einer inneren irgendwie, du hast einfach Bock drauf oder siehst du da irgendwie eine größere Strategie dahinter oder wie stehst du einfach dazu?
Also begonnen hat es mit, ich habe einfach gedacht, komm, es macht Sinn, das zu machen. Ich habe auch Bock darauf. Und schlussendlich aber kam es jetzt mehr doch schon in eine größere Strategie rein. Also ich mache das einerseits aus Personal Branding Gründen, also für mein Nicolas Handy Brand, aber andererseits auch für Nikin, weil ich kann da, blöde gesagt, Branding, Employer Branding, was auch immer, über eine komplett andere Art und Weise machen und sehe auch, dass ich mehr Engagement habe als unser Firmenaccount. Und ich glaube einfach daran, dass es ist eigentlich doch wieder so ein bisschen Attention Game. Es hat jetzt noch eine Chance von, es hat sehr wenige Creators, deine Posts werden krass ausgespielt und ich mache das einfach dort, wo es möglich ist. Ich mache es auch auf TikTok seit neuestem und ich glaube daran, dass es mir selber was bringt über zum Beispiel irgendwelche Verwaltungsratsmandate, über irgendwelche Beratungsanfragen. Die habe ich jetzt eigentlich schon bekommen. Ich habe schon ein paar bezahlte Beratungsanfragen gemacht, viel gratis auch. Bin jetzt in einem Verwaltungsrat von einem Startup und da hat definitiv meine Mini-Personal-Brand, sagen wir jetzt mal, ich bin auch einiges kleiner als du auf LinkedIn, schon sehr viel gebracht und haben auch schon viele Spontanbewerbungen bekommen und. Aber das muss ich ja gar nicht erzählen, das weißt du auch selber, was es einem bringen kann. Podcast und so weiter. Also ich habe das Gefühl, es bringt echt mir, aber auch Nikin ultra viel. Und deswegen würde ich mich viel schlecht fühlen, wenn ich die Chance, die es momentan gibt, auf LinkedIn, aber auch auf TikTok gehen, wie ich packen würde. Also das ist wie so meine Sache, ich sehe es vor mir und habe zu lange nur einmal alle drei Wochen mal was gepostet und denke so, fuck, ich muss einfach mehr machen. Aber ich hatte auch ein bisschen Angst davor, weil wir Schweizer sind voll die reservierten Personen. Also die, wenn du was postest, dann das erste Mal, als ich ein bisschen gepostet habe, kommen alle Kollegen und Freunde zu mir und sagen so, aha, jetzt möchtest du Influencer werden, haha, und du bist mega schön so belächelt. Und irgendwann habe ich das einfach abschalten müssen und seitdem ich das abgeschalten habe und fast jeden Tag poste, irgendwie finde ich es auch voll geil. Das macht mir ultra Spaß, auch mit den Leuten zu interagieren. Mittlerweile wird es ein bisschen schwierig, wegen zu vielen Kommentaren und allem, aber ja, let's see. Da hilft teilweise auch Olli, muss ich jetzt sagen.
Wie viel Zeit steckst du die Woche in dein Personal Branding?
Ich schreibe am Weekend ein, zwei Stunden lang meine Posts für die Woche. Teil macht jetzt Olli. Und unter der Woche habe ich zweimal 15 Minuten fix eingeplant für LinkedIn. Aber durch den Tag durch habe ich wieder 5 bis 10 Minuten Slots, wo ich auf LinkedIn gehe, bei gewissen Accounts engage, selber auf Kommentare gehe. Also ich würde behaupten, 45 Minuten bis eine Stunde und 15 Minuten so in dem Zeitraum ist eigentlich schon mega viel. Das muss ich eben runterbringen und da bin ich dran.
Geil, ich finde einfach so sympathisch, wie du die Sachen beantwortest und ich sehe da so viele Parallelen bei der Marke Nikin, aber vor allem auch von dir als Person zu uns, so beide bootstrapped, ich glaube, wir beide lieben Performance-Marketing und sind da auch im positiven Sinne sehr, wenn wir Möglichkeiten sehen, dann wollen wir die umsetzen, aber sind wir geprägt durch Gary Vee, um dann die Chance zu wittern und irgendwie alles zu probieren, um den Hype auch richtig mitzunehmen. Ein letztes Stichwort fand ich sehr, sehr spannend, was du gesagt hast. Simon Sinek, auch neben Gary Vee, einer der internationalen, ich weiß nicht, Startup-Gurus oder generell, er ist ja so voll, er spricht viel für alle, die ihn nicht kennen, viel über so, warum machst du, was ist der Sinn in deinem Leben, was ist dein, so, sein bekanntestes Buch, glaube ich, ist Starting with Why. Das habe ich auch selber gelesen. Und ich muss sagen, ich stehe zu 100% hinter dem, was er sagt, so dein Why, dass es sehr wichtig ist, dein Warum du morgens aufstehst, etc. Und da würde es mich einfach interessieren, was ist dein Why? Warum stehst du jeden Morgen auf im Hinblick auf Simon Sinek, so wie er es formulieren würde?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde mal sagen, mein persönliches Why ist anders als das von Nikin. Ich persönlich, meine Why ist eigentlich so hippie-mäßig, wie es klingt, glücklich sein im Leben. Und ich bin glücklich, wenn ich irgendwie einfach das machen kann, worauf ich Bock habe. Und deswegen, wenn ich wieder mal Zeit bekomme, dann mache ich einfach neue Projekte und ich möchte auch Leute inspirieren. Also ich finde das allergeilste, wenn Leute mir schreiben, hey, danke für deine Tipps, ich habe jetzt meinen Online-Shop gemacht. Oder hey, auch wegen euch, Nikin, haben wir jetzt auch damit begonnen, Bäume zu pflanzen. Irgendwas inspirieren und irgendwie auch so einen Beitrag an die, sagen wir jetzt mal, Schweizer, vor allem Startup-Szene in meinem Bereich zu leisten, das finde ich das Geilste. Und deswegen, ich würde am liebsten den ganzen Tag nur gratis Beratungskurs mit kleinen Gründern machen. Also ich habe so Bock darauf. Geht leider nicht, aber eines Tages werde ich das machen. Also falls ich mal irgendwann ein bisschen mehr Geld habe oder so, dann werde ich sicherlich ultra viel so pro bono stuff oder whatever machen. Also inspirieren und gleichzeitig selber glücklich sein, das ist so ein bisschen mein personal why. Und das kann ich momentan bei Nikin super gut kombinieren.
Geil. Ist dann das Ziel, wenn man das so mal ein bisschen weiterhängt, glaubst du, ihr werdet Nikin in den nächsten, ich sag mal, 5 Jahren verkaufen oder zumindest einen Teilverkauf machen, dass du operativ ein bisschen zurücktrittst, um dass du vielleicht so eine Form eines Investors einnimmst oder eines ich weiß gar nicht, ob es in der Schweiz Höhle der Löwen gibt, aber das hört sich ja schon so an, wie in Deutschland so ein bisschen so ein Frank Thelen oder wie man sie nicht alle kennt, so strategischer Investor, wäre dann so ein Bild, das ich mir jetzt aus dem, was du erzählt hast, sehr gut bei dir vorstellen könnte.
Also zum ersten Punkt, ich meine, Nikin verkaufen geplant ist ehrlich gesagt momentan nicht, aber ich muss auch offen sagen und sagen, das kann schon sein, dass es mal irgendwann mal der Moment kommt, aber sich operativ zurückziehen, das definitiv. Also ich möchte nicht noch 3 Jahre lang gleich operativ als CEO tätig sein, sondern ich sehe mich da eher als der Außenminister, der Visionär etc. Ich glaube, das Wort Außenminister habe ich übrigens von dir, vom OMR-Podcast, wenn ich mich nicht täusche.
Geil.
Ja, das ist mein Ziel, ehrlich gesagt. Weil irgendwann haben wir es auch gesehen, das Ganze krass operativ nonstop und möchte echt mehr visionärisch unterwegs in geile Produkte, geile Projekte angehen und ja, let's see.
Was ist deine Vision von Nikin? 5 Jahre, Nikin. Was erzählst du deinen Kindern? Vielleicht hast du ja auch schon welche.
Nee, noch nicht, aber ich in 5 Jahren wahrscheinlich schon. meine Vision ist, dass wir einer der bekanntesten nachhaltigen Brands in Europa sind, die den größten Beitrag daran leisten, um eigentlich das nachhaltige Bewusstsein, vor allem bei jungen Menschen, ein bisschen zu schärfen. Und wir möchten nicht der Hardcore-Öko-Brand sein, möchten aber die sein, die den größten Effekt haben, weil wir die große Masse ansprechen. Plus möchte ich Millionen von Bäumen gepflanzt haben, aber ich möchte vor allem echt eigentlich eine Marke hinterlassen, die echt einen Effekt hatte und die Leute auch daran glauben und die Leute inspiriert sind und irgendwie nicht nur Privatpersonen, sondern auch Firmen echt krass motiviert hat und in der Schweiz und aber auch in Deutschland einen Push in die richtige Richtung gemacht hat. Also ich möchte da nicht die größte Brand ever werden, aber ich möchte echt einen Push in die Richtung machen und so wahrgenommen werden auch und ja, daran arbeite ich.
Leute, hättet ihr gerade gesehen, wie er mit Händen und Füßen mit voller Energie das erzählt hat, was seine Vision ist, Leute, dann hättet ihr es auf jeden Fall nochmal anders wahrgenommen. Wahnsinn. Nikolas, es hat mir eine Riesenfreude gemacht. Geil, dass wir endlich mal miteinander gesprochen haben. Es war mir wirklich ein riesengroßes Fest und an alle deutschen, europäische Zuhörer, wo kann man jetzt eure nachhaltigen Mützen, T-Shirts, wie auch immer, wo kann man Nikin bestellen?
Geht auf nikinclothing.com oder googelt nach Marke Baum. Da sind wir auch zuerst.
Geil. Und dir persönlich auf LinkedIn, das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Einfach nach Nikolas suchen. Wie heißt du mit Nachnamen? Das ist jetzt unangenehm.
Handy H-E-N-N-Y. Und Nikolas mit DH. Also es ist ultra, ist ein Scheißname, um zu schreiben.
Genau, wenn ihr ihn nicht findet, schreibt mir Johannes Gliech in LinkedIn. Ich werde euch dann entsprechend den Link schicken und wir packen es auch in die Shownotes. Vielen Dank, Nikolas, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir viel, viel Freude gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
Ciao. Ciao, ciao. Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.